Couch TV aus den Teukel Studios mit Andy und Thorsten.
Hey now.
Hörbücher für die Verwöhnten von Thorsten Pasek. Meine Alben gibt es bei Audible, iTunes, Libri, Claudio und anderen seriösen Online-Shops. Oder ihr geht über meine Homepage knisterpulver.de. Hier klickt ihr auf Alben.
Hattest du denn persönliche 9/11-Impressionen?
Natürlich, ich meine, wer hat keine persönlichen 9/11-Impressionen?
Aber weißt du, das war schon totaler Overkill, dass jeder Wichtigtuer da mit seinen persönlichen Impressionen kam. Weißt du, ich meine, der Tag ist ja nicht dafür da, dass sich jetzt Leute wichtig machen.
Und vor allen Dingen, man kann die Bilder auch nicht mehr sehen langsam. Also
die Bilder, das ist ja okay. Auch, das war ja zehnjähriges. Naja, zehnjähriges Jubiläum wäre das falsche Wort, aber dieser 10-jährige Horror-Jahrestag ist, glaube ich, ein neutraler Ausdruck. Aber was mich angewidert hat, ist, dass jeder unwichtige, jede Niete, jede Null, jeder Pauschalreisende, der irgendwie hat sich nach vorne gedrängelt und seine persönlichen Impressionen.
Was sind persönliche Impressionen?
Das ist genau das. Ja, ich saß da, dann ist das und das passiert und dann wussten wir nicht und wir hatten Angst. Ja, ist doch klar. Ist klar. Ja, das will ich aber nicht wissen von irgendwelchen ARD-Journalisten, die halt da auf Kosten der Steuerzahler sich ein schönes Leben in New York machen. Das will ich nicht wissen, was ihre, weil die waren zig Kilometer in sicherer Distanz von dem Ding und haben dann die Bilder von CNN übergenommen. Das heißt, es war so widerlich zu diesem Jahrestag, diese ganzen Wichtigtuer, die sich auf Kosten so einer Katastrophe nach vorne drängeln und ihre ganzen persönlichen 9/11-Impressionen und jeder hat sein persönliches 9/11. Ich weiß nicht, wie viele Leute ihr versucht haben, Geld mit zu verdienen und da irgendwelche mein 9/11-Tagebuch und damit, das hat mich so angewidert, dass ich gerade alles ignoriert habe und mir das nicht nochmal angeguckt habe.
Wobei wahrscheinlich keiner dabei war, der wirklich persönlich davon betroffen war, nehme ich mal an. Also es war keiner dabei, der in der Umgebung des Gebäudes war oder
jemanden kannte.
Jemanden kannte und jetzt irgendwie so alle so Wichtigtour halt.
Ganz genau, es war nur Wichtigtour.
Das fand ich auch nicht gut, das stimmt.
Und dadurch sind ja auch, in Amerika war es ja nicht anders, da haben sich ja auch Leute dann dadurch, haben sie sich dann eine gewisse Prominenz ergaunert, weil sie da irgendwie mit zu tun haben. Da gab es folgende Geschichte. Da war also eine Frau, die hieß, leider weiß ich den Namen, ich komme nicht auf den, was hatten wir neulich, den zweiten Blues Brother, der fiel mir nicht ein.
Ja.
Und dann, John Belushi übrigens, aber ich weiß den Namen Rachel Yucatel. Warum? Ich weiß es nicht, weil sich in meine Birne alles Unwichtige, was mit Trivia zu tun hat, einprägt, aber leider nichts. Es ist wie eine Stahlfalle. Nichts kommt rein. Ja, das ist grauenvoll. Und der ganze Blödsinn, der sagt das. Also diese Rachel Yucatel, die hatte wohl einen Freund, der Feuerwehrmann war, der da umgekommen ist. Jahre später ist sie zu trauriger Prominenz gekommen, weil sie eine von den vielen Schlampen war, die mit dem Golfspieler Tiger Woods rumgeknackelt haben und die dann sich dadurch irgendwie an die Spitze der ganzen Schlampen gearbeitet hat, weil sie irgendwie noch eine größere Schlampe war. Also irgendwie war die bekannteste von denen. Das ist die einzige, die ich jetzt kenne. Und die anderen Namen, die sind irgendwie in den Hintergrund gekommen, aber die hat sich wohl irgendwie dadurch, dass die schon durch diese Vorkommnisse am 9., nee, war es nicht der 9., war es der 11., glaube ich, so. Am 9. war, glaube ich,
11. 9.,
der 11. September. Dadurch hatte sie schon so eine leichte Prominenz und dadurch haben dann ihr verschiedene Fernsehsender und so Klatsch-Outlets schon mal Geld gesagt, weil der Name leicht bekannt ist. Also wenn ein Name leicht bekannt ist und damals dieser Skandal, was ist eigentlich ein Skandal? Gut, der Typ war verheiratet, er war ein international agierender Tennisspieler und er war halt ein gamsiger Bock.
Das Golfspieler,
ist nicht der Einzige. Also es ist nicht der Einzige und es wird wieder passieren. Aber Amerikaner waren schockiert, dass er so viele Schlampen hatte. Ja. Und diese Rachel Yucatel war also die führende Schlampe und hat auch, glaube ich, am meisten kassiert. Und dann, als dann der Ruhm ein bisschen nachließ, hat sie sich dann in Dr. Drew's Celebrity Rehab einliefern lassen, weil sie sozusagen ein Addicted to Love war. Also das hat mich so angewidert, wie die persönlichen 9/11-Impressionen von irgendwelchen Bloggern, die dann auch ihr persönliches 9/11-Tagebuch rausgegeben haben. Als wenn sie jetzt besonders damit zu tun hatten, weißt du?
Ja, vor allem bei der Tragik von diesem Event ist auch äußerst unpassend, sich da so in den Vordergrund zu schieben.
Ganz genau, ganz genau.
Das muss nicht unbedingt sein. Ja. Wobei der Einzelne, den ich wieder mal cool fand, ich habe den Klöppel, den habe ich mal zufälligerweise reingezappt und habe ihn gesehen. Den finde ich nach wie vor ganz cool. Auch, das ist auch der, was mir auch wirklich in Erinnerung blieb, die, wie er das kommentiert hat, ja, das Event aus dem Schuh raus,
ja,
fand ich echt gut.
Nee, der hat ja noch, insofern als Nachrichtentyp, hat er ja noch einen gewissen, der hat ja damit zu tun, der war nun an dem Tag, hatte er die Schicht oder was, oder
ja,
hatte er jeden Tag, und der hat damit quasi sich extrem beschäftigt, weil er quasi auf Sendung geblieben ist und irgendwas war da, also der muss das wohl gut gemacht haben. Das geht ja in Ordnung, aber diese ganzen unwichtigen Wichtigtour, von denen keiner, ja, irgendwas wissen, wie sie sagen, ja, ich hab aber auch was. Ja, das will keiner wissen. Also Leute, die halt zufällig auf ihrer Pauschalreise auch in New York waren, die haben dann auch irgendwelche Sachen, die waren dann wahrscheinlich in Brooklyn oder in Queens oder sonst irgendwo und haben das von Weitem gesehen und sagen, ja, und dann passiert, ja, aber das wissen wir ja, was passiert ist, weißt du, wie ich meine? Also das war ja...
Die Frage ist, ob man die 500.000. Betroffenheitserklärung auch machen muss.
Genau das meine ich, dass man von Leuten, die damit nicht wirklich zu tun haben, die keine Verwandten verloren haben, die nicht verwandt waren mit den Feuerwehrleuten und so weiter, auch eine blöde Nummer. Da, die haben ja so eine Gedenktafel da aufgebaut, da haben sie teilweise die Namen falsch geschrieben. Ne? Das ist auch ein dickes Ding von Feuerwehrleuten, die drin gestorben sind. Also das ist auch, die sind drauf.
Ne? Ist es eigentlich schlimm, wenn man Namen falsch schreibt? Weißt du, warum ich frage?
Bei einer Gedenktafel, ja, würde ich sagen schon. Bei so einem monumentalen Desaster würde ich sagen, das ist im Grunde ein Schlag ins Gesicht an die Angehörigen.
Pass auf, ich hab letztens per E-Mail mit einem relativ bekannten Schauspieler kommuniziert und habe seinen Nachnamen falsch geschrieben. Prompt habe ich von seinen Bekannten tierischen Anschluss bekommen, irgendwie ich es wagen kann, seinen Nachnamen falsch zu schreiben. Ist es schlimm, sowas?
Ja, bei einem Wichtigtour-Schauspieler, deutsch wahrscheinlich.
Klar, natürlich
deutsch. Also der große Star, jetzt müsste ich einen deutschen sagen, mal sehen, ob ich einen deutschen Schauspieler kenne. Herbert Ochsenbach.
So ähnlich, ja.
Ja, genau.
Und wenn ich den falsch schreiben will, wäre das schlimm? Für mich meine ich jetzt. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich jetzt vollkommen out bin.
Wahrscheinlich, wenn dir in irgendeiner Form wichtig ist, sicher, weil die sind unglaublich, deutsche Schauspieler sind die größten Narzissten, die du dir vorstellen kannst, weil sie ja nichts können.
Mhm. Wobei der ist ein cooler Typ und ist auch ein guter Schauspieler und vielleicht ist deswegen...
Was ist bitte ein guter Schauspieler? Das würde ich ganz gerne mal wissen.
Ein guter Schauspieler? Ich kann es nur beurteilen, ob ich ihn sympathisch finde oder nicht.
Ja, aber jemand kann sympathisch sein und ein beschissener Schauspieler sein. Also ich meine, es kann sein, dass der nicht viele Rollen... Zum Beispiel geht es nicht einfach nur darum, dass das, was er macht, dass man das glaubt. Und bei deutschen Schauspielern glaube ich nie, dass sie das, was sie machen, sind. Also du vergisst nie, da ist also Herr George, der jetzt eine Rolle gibt. Das lässt er dich nie vergessen, weil er halt so wahnsinnig pathetisch übertreibt und weil er ein unerträglicher, weil du musst ihm immer diese Wichtigtuerei anmerken. Und Leute, die angenehm sind, das sind was ich zum Beispiel super finde, ist in amerikanischen Actionfilmen, da haben die oft so Gangtypen. Und das sind echte Gangtypen, die vielleicht ein bisschen schauen, aber im Wesentlichen sie selber sind. Und das finde ich tausendmal überzeugt. Mein Lieblingstyp, ich weiß nicht, wie der heißt, ich habe das schon mal, wie viel Zeit ich halt auf sowas verwende, ich glaube mal 3 Minuten habe ich mal versucht, den Namen von dem rauszufinden. Das ist so ein bisschen so ein rattenartiger, relativ kleiner, ich würde sagen Kolumbianer, ganz körpertätowiert, war in der Gang. Und der ist hammermäßig. Und wenn der einen kolumbianischen Drogenbaron spielt oder so ein Zulieferer oder ein Killer oder was, das glaubst du dem. Da fragst du nicht, ja, das ist ein Schauspieler. Und das habe ich bei deutschen Schauspielern nie. Wann immer ich durchschalte, sage ich, also da gibt jetzt diese blonde Frau, die soll jetzt eine heiße Katze spielen. Okay, sie sieht nicht wirklich gut aus, aber die Leute sollen jetzt meinen, dass die jetzt heiß ist. Ich verstehe. Und hier ist jetzt dieser alte Mann da, der kommt jetzt rein und jetzt wird er gleich seinen Text sagen. Der Text, den sagt er so, als wenn er ihn jetzt gerade von einem Blatt, also ich sehe immer das weiße Blatt, wo er diesen Text abliest. Mhm. Weil das ist nichts, was diese Leute sagen, überzeugt mich. Mhm. Und es wird ein irrsinniger Aufwand betrieben, die zu pampern. Und mein Name ist, und ja, dann habe ich am Theater gespielt. Also die haben eine unglaubliche Welle, die mit sich ziehen. Und dann wollen sie, und wie oft hast du schon gelesen, dass sie jetzt nach Hollywood gehen? Ich meine, du warst auch in Hollywood. Wir waren alle in Hollywood. Wer war da nicht? Vor allen Dingen, was wollen sie in Hollywood? In Hollywood, da sind Clubs, da kann man gut ausgehen. Nur da ist kein, doch Paramount ist da noch, verstehe. Aber eigentlich, die Studios sind im Valley. Also in Hollywood passiert eigentlich nichts, außer dass man da an den Ecken Crack kaufen kann. Ja. Aber also nach Hollywood gehen, das bedeutet gar nichts. Aber du hörst immer wieder, ja, und jetzt geht er. Und der Einzige, den ich tatsächlich regelmäßig sehe, weil der immer als russischer Drecksack eingesetzt wird, auch in 24, Prochnow. Prochnow. Das ist der einzige, der
Beverly
Hills Cop 2 immer den miesen, vernarbten Drecksack spielt und bei dem merkst du nicht, dass er eigentlich wahrscheinlich ein netter Kerl ist.
Ja.
Und der, als er auch bei 24, da war der absolut dieser überzeugende, was glaube ich, aus Russen haben sie.
Das waren Russen,
was für Amerikaner völlig wurscht ist. Er hat einen Akzent, das ist kein Russe, Europäer, kein Albaner.
Ja, vielleicht ist das ein Kriterium, dass man dem glaubt, was er spielt. Und da finde ich, gibt es schon ein paar. Also da gibt es schon ein paar auch vielleicht, die nicht so unbedingt Schauspieler. Bully zum Beispiel, finde ich
überzeugend.
Ja, Bully ist kein Schauspieler.
Das ist ein Gigant.
Ja, aber wenn er sich als Schauspieler betätigt, dann finde ich das lustig und insofern finde ich einen guten Schauspieler.
Absolut.
Auch wenn er nicht den Anspruch erhebt, dass er jetzt ins Theater geht und dort schwere Rollen spielt. Aber er ist ein guter Schauspieler.
Du hast jetzt das Ausnahmegenie des 21. Jahrhunderts genannt, der irgendwie 3 Hitfilme hatte, die mich nicht ankotzen. Ich kann die alle gucken. Das ist fantastisch gemacht. Der hat es hundertprozentig drauf. Das Zeug sieht super aus. Der kann sich selber inszenieren. Der kann seine, ich meine, die Jungs, wenn die sonst was machen, das kannst du nicht gucken. Wenn die bei ihm da sind, der hat's drauf, das ist ein Ausnahmetyp, ein Ausnahmetalent. Hat damals der Typ, bei dem er am Morgen im Radio war, damals schon gesagt, das wird der Größte. Habe ich gesagt, echt, meinst du? Ja, der hat's absolut drauf, weil der kannte den besser, ich kannte den nur flüchtig.
Ne? Guten Riecher gehabt.
Absolut. Ja. Und ja, das schon, aber das ist jetzt ja nicht der typische Typ. Außerdem ist der ja, das ist ja Multitalent. Der kann schreiben, der kann fantastisch inszenieren. Der deswegen hat ihn, glaube ich, jetzt Titel auch für die Hauptrolle von irgendwie so Zettel oder wie das heißt, dieses Ding, was er da in Berlin macht. Ja, das kann ja fast nicht schief gehen mit Bully. Weißt du, meine? Und weißt du, und selbst wenn er nochmal sagt, du Bully, wie würdest du das machen? Also der hat da quasi, er wird ja, weil ich weiß nicht, ob das Titels Ego zulassen würde, aber wenn er schlau ist, fragt er Bully mal, wie er es machen würde.
Wie soll ich
es
machen?
Ich meine nicht, dass er, weißt du, aber weil der eine ist super in Menschenführung. Aber das ist Bully sowieso und der ist noch technisch ein absoluter Gigant. Ey, das ist ja jetzt ist so, als wenn ich sein Pressereferent bin. Gell?
Wollte ich gerade sagen irgendwie.
Ja, aber ich meine, der ist einfach, der wird mich im Marsch nicht kennen, aber das ist einfach, der ist absolut unantastbar meiner Meinung nach. Also kann man jetzt sagen, ja, gucke ich nicht, ist mir aber egal, weil ich finde, da gibt es nichts Vergleichbares, was auf der Ebene ist. Und ansonsten, also du hast jetzt einen Mann den Namen falsch geschrieben, was der dir garantiert übel nimmt, was wiederum viel über ihn aussagt, weil wenn einer so unsouverän ist...
Ich habe von ihm überhaupt keine Rückmeldung bekommen. Ich habe nur von dem Umfeld, durch die ich den Kontakt bekommen habe, habe ich Mails bekommen, so, oh, wie konntest du?
Ja, aber dann muss er doch das dem Umfeld gesagt haben, sonst wüsste das das Umfeld ja gar nicht, weil du hast die Mail ja an ihn geschickt.
Nein, CC. Ich habe die immer CC geschickt und habe daraufhin zurechtweisende.
Sind das nur die Speichellecker?
Ich weiß es nicht.
Das kannst du dem Toni aber nicht, das kannst du dem Uwe aber nicht sagen.
Super. Also pass auf, die 50 besten deutschen Schauspieler, ja?
50 gleich?
Ich sag dir nur die ersten 5, ja? August Diehl.
Nie gehört.
Komisch, gell? Aber die nächsten kennst du? Klaus-Maria Brandauer.
Brandauer, in dem einen guten Bond-Film war ein guter Bösewicht. Sonst habe ich den, glaube ich, nie irgendwo gesehen. Aber der hat so was Bräsiges. Ich glaube, der ist ganz.
Aber der ist ein Österreicher.
Wenn man mal ganz ehrlich ist Herr Brandauer ein Österreicher.
Genau. Ja, Platz 3 haben wir schon gehabt: Götz-George.
Nur unter Titel erträglich.
Ja. Platz 4: Bruno Ganz.
Weiß ich gar nicht, wer das ist. Ja. Ich habe den Namen mal gehört. Ist das so ein komischer, auch so ein rattig aussehender Typ, oder?
Platz 5: Moritz Bleibtreu.
Ah, okay. Finde ich witzig.
Okay, überzeugend. Wie heißt der Typ von. Der jetzt den Oscar bekommen hat für diesen NS-Film. Oh mein Gott,
Deutscher?
Deutsch-Österreicher. Den finde ich auch
echt gut. NS-Film, da bist du ja genau in meinem Bereich. Nee, aber stimmt, Bleibtreu ist total in Ordnung, weil du dem das nicht anmerkst, dass er spielt. Der ist entweder, gerade der immer Rollen, die total, der ist
witzig.
Total natürlich, hat auch eine ganz gute Hand für Sachen, die ihm gut liegen. Nee, der geht voll in Ordnung. Also ich weiß nicht, das ist auch gut so. Ich habe nie gehört, wie der so als Mensch ist, als er selber, aber als Ding. Stimmt, doch, das gebe ich zu. Stimmt, gut, dass wir uns...
Ich weiß, wer auf Platz 14 ist.
Na?
Michael Bulli Herbig.
Das ist aber zu weit hin.
Würde ich auch sagen. Der
müsste mindestens Top 5 sein.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, aber schau, das liegt daran, dass wenn jemand Humor macht, dann kann er ja, außer Loriot natürlich, dann kann er ja nicht sein.
Ja.
Das kann ja nicht, das müssen ja ernst sein. Dabei Herbig könnte sofort alles machen, aber die anderen könnten nicht das, was er macht.
Das stimmt.
Er könnte sofort alles übernehmen, alles. Der hat die ganzen Dialekte, der hat die Ausdrücke, allein was der in der Fernsehshow für verschiedene Figuren hatte. Das ist ja, wir hatten dieses Spektrum, also bitte.
Inglourious Basterds meine ich.
Ach, der Typ, ich gucke das ja alles nicht, aber ich weiß genau, wen du meinst.
Der ist sehr witzig.
Wie heißt der immer noch?
Ja, genau.
Genau, also der Typ. Und ich weiß nicht, wenn er nicht einen Oscar gekriegt hat, hätte er nominiert sein müssen.
Ja, ich fand den vorhin
auch gut. Den fand, ich kann also nur zitieren, Howard Stern fand ihn gut und der findet nichts gut, was entfernt mit Deutsch zu tun hat. Ja, und der war begeistert von dem.
Ja, genau. Christoph Waltz.
Christoph Waltz, genau. Christoph Waltz. Und der muss tierisch sein, da kann ich nichts so sagen, weil aber der ist jetzt, würde ich mal sagen, ist jetzt vielleicht als den als Deutschen, glaube ich, A ist er auch Österreicher und B ist es ein internationaler Star, den man jetzt vielleicht nicht als deutschen Schauspieler
so eignet. So wie Armin Müller-Stahl irgendwie, ist ja auch so ein Deutscher, der aber eigentlich fast mehr international macht, glaube ich. Als
Und dann kommt noch dazu, dass es manchmal tierisch nervt, wenn jemand zu viel macht. Wo habe ich das neulich gesehen? Da war diese eine Südafrikanerin, diese blonde Charlize Theron, die hat...
die mag ich aber ziemlich gerne.
Ja, aber die hat zu viel gemacht. Also die hat zu viel gespielt. Ach, das war in diesem mit Will Smith, wo Will Smith ein Superheld ist, mit Hancock.
Ja, wo sie auch eine Superheldin dann war.
Genau, da war sie auch eine Superheldin und die hat zu viel gemacht. Ja. Das hätte auch, wenn die ein bisschen weniger gemacht, hätte mir das besser gefallen. Das ist dieses aufdringliche Spielen, was auch, wer macht denn das immer? Brando hat es immer gemacht, De Niro macht es, die kommen rein und dann müssen sie schon was machen. Weißt du, nicht, dass das schlecht ist, aber die machen manchmal zu viel und manchmal ist es gut, wenn sie weniger machen. Deswegen hat damals die erste Teil von Eine Handvoll Dollar gedreht wurde. Da war diese freundliche, intelligente Frau, Ärztin, und die saß im Rateteam, und jetzt bin ich auf deiner Wellenlänge, von Robert Lemke. Doktor, und die hat eine Rolle gehabt, die war eine Mexikanerin.
Tatsächlich.
Koch, kann das sein?
Christiane Koch.
Marianne Koch.
Marianne Koch, genau.
Ja. Und die hat gesagt, da kam also
eine Eastwood, gute Frau.
Da kam Eastwood und die hat gesagt, das ist ja eine Katastrophe, was der macht, weil der hat nichts gemacht.
Ja.
Und dann haben sie sich die Muster angesehen und da ist sie, weil sie kannte dieses sparsame Spielen nicht, weil der wusste genau, wie der hatte schon Leinwanderfahrung, das hatten die ja alle nicht. Ja. Das war ja so deutsch-italienische irgendwas Kopul, das war ja billiges Dreckszeug, was die da zusammengeschustert haben. Und die hat gedacht, oh Gott, deswegen, das ist ja eine Katastrophe, der Mann. Als sie den am Set gesehen hat, die hatte ja ein paar Szenen mit dem. Und dann haben die sich die Muster angeguckt und gesagt, der Mann ist ein Gigant. Weil der weiß genau, wie sparsam man auf der großen Leinwand agieren muss. Da muss man nicht rumzappeln und die Augen verdrehen. Und der hat einfach nur irgendwie so leicht gezuckt und das hat einen irrsinnigen Effekt gehabt. Und da hat sie gesagt, der Mann, der wird riesig. Und sie hatte nicht ganz Unrecht. Ne? Ja. Genau, ist eine der wenigen Schauspielerinnen, die tatsächlich was auf dem Kasten haben.
Genau. Ja, diese Charlize Theron, die finde ich wirklich gut. Finde ich, muss ich echt, die schaue ich mir gerne an. Finde ich, gute Frau.
War die auch in diesem guten Film, den natürlich keine Sau kennt, 3 Days in the Valley?
Das weiß ich.
Ich glaube, da war die auch denn doch. Da war sie, glaube ich, so eine Killerin oder sie wird erschossen. Das ist so ähnlich. Das ist auch so ein Mosaikfilm.
2 Days in the Valley.
Was? 2 Days in the Valley. Okay, 2 Days in the Valley. So ein Mosaikfilm, der sich so aus verschiedenen Perspektiven zusammensetzt und extrem interessant ist. Und ich glaube, da war die auch drin. Aber ich bin jetzt nicht der dieses Monster oder das habe ich mir nicht angeguckt. Ja,
das war so ein Kritikerfilm halt dann.
Genau. Ja? Es gibt Filme, die Kritiker gut finden, die Leute, wenn sie die dann sich dann auf DVD gekauft haben, dann gucken die nie wieder an. Das ist ja meistens so. Bestes Beispiel ist ja dieses Ding, wo dieser eine Typ ins Koma fällt, dieser Lost in Translation. Das war ja ein Ding, da haben selbst Leute, die ich eigentlich schätze, die haben gesagt, das musst du dir angucken. Mit dieser relativ gut aussehenden, ein bisschen mopsigen, also so C-Möpse, diese Blonde und dann dieser Typ aus Ghostbusters hier, Dr. Wankman, oder wie heißt er da? Wie heißt er hier? Bill Murray.
Bill Murray und Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson, genau. Ja, genau. Und das ist irgendwie von der Tochter von dem Typen, der den Paten gedreht hat, Coppola, eine Coppola, Tochter, Sophia genau. Coppola. Ja. Und da konnte ja schon mal nichts schief gehen, wenn man diese Kombination hat. Ja. Und du siehst eigentlich 1,5 Stunden nur, wie Bill Murray ins Koma fällt. Da passiert ja nichts. Da passiert ja überhaupt nichts. Und das war der absolute Oscar-nominiertes beste Drehbuch. Leute haben sich ja, als es dann im Fernsehen war, gesagt, was reden die? Was reden die? Und ich schwöre dir, wenn das irgendjemand sich, wenn einer so verrückt war, sich die DVD zu kaufen.
Sie nie angeschaut,
oder? Der ist heute total enttäuscht. Und ich würde jetzt, ohne dass ich jetzt nachgeschaut habe, ich glaube, das kriegst du bei eBay allein für die Portokosten. Also 1 Cent, es gibt immer so 1 Cent und die Portokosten, also 3 Euro, also 3,01 Euro kostet es. Das ist, ich glaube nicht, dass das irgendjemand sich freiwillig nochmal anguckt. Ja, es ist unglaublich langweilig. Und das, so ist es bei den meisten
Sachen. Aber weißt du, das ist auch oft so, ist bei allen Sachen so. Es gibt viele Dinge, die Kritiker wahnsinnig hochloben. In der Musik gibt es, die aber eigentlich keinen interessieren. Gerade so im Jazzbereich gibt es
absolut.
Ja, in der Kunst sowieso, also in der Bilder. Da gibt es Bilder, die finde ich kann ich überhaupt nichts damit anfangen, hat aber 1000 Preise bekommen. Und im Kino halt auch. Der Film hat bekommen den Bundesfilmpreis
Lost in Translation.
Bester ausländischer Film.
Unglaublich, oder?
Wahnsinn, gell?
Unglaublich. Also das sind so Sachen, wo die dann sagen, ach, was für ein Kunstwerk. Genau, wie bei Eastwood. Hatte ich ja vorher schon erwähnt. Das ist ja heute, sagt jeder, oh, Eastwood, großer Künstler. Ja, ja, aber ich war damals Fan, als er noch diese Cowboy-Serie gemacht hat.
War aber auch so geil.
Und die ersten drei Handvoll-Dollar-Filme, ja, das wurde damals aber noch nicht als Kunst. Das war auf der gleichen Ebene, wurde das von Kritikern genannt, wie diese ganzen billigen Django-Filme, also Spaghetti-Western halt. Da hat keiner gesagt, das ist ein Meisterwerk. Später haben sie gemerkt, dass Sergio Leone, dass der wohl doch irgendwas drauf hatte, weil er dann danach noch dieses Lied vom Tod und Once Upon a Time.
Und man muss eines sagen, bei dieser Art von Filmen, es war immer die Musik herausragend.
Oh, Ennio Morricone.
Ennio Morricone. Also schau dir mal, spiel das Lied vom Tod ohne die Musik an. Ist vollkommen, würde mich vollkommen interessieren.
Aber schau dir jeden Film ohne die Effekte, ohne die Soundeffekte und die Musik an. Das funktioniert
alles nicht. Ja, mit anderer Musik, sagen wir mal so. Also da ist Musik ist bei diesen Filmen 80%, warum es mir Spaß machen würde, die anzuschauen. Spiel das Lied vom Tod, schaue ich mir heute noch gewisse Szenen durch die DVD in meinen Player rein und suche mir dezidiert Szenen raus und finde es fantastisch.
Aber schau, was ich sagen will, ist, die Kritiker sind scheißegal, weil die würden das nicht merken, wenn man sie mit dem Gesicht reinsetzt. Erst wenn sich alle drauf geeinigt haben, dann springen die alle ins Boot. Und bei Eastwood war es halt so, würdest du keinen mehr finden, der sagt, Eastwood, der billiges Zeug, weil der sich inzwischen auch als Regisseur durchgesetzt hat, weil der inzwischen diese langweiligen Filme für alte Leute macht, die ich nicht mehr gucke. Ich bin ja im Grunde seit den 80ern raus. Der hat ja immer dann selber produziert und immer ganz billig und ist unter der Zeit noch, hat er die eingefahren und so. Das siehst du denen dann teilweise an. Da gibt es einen, ich glaube, der heißt Silverado oder Pale Rider oder so. Das waren diese ganzen billigen 80er. Das war so billig gemacht. Da hatten die so eine Stadt und da hatten die nicht genug Geld, haben sie am Schnee gespart, da haben sie nur in der Stadt so ein bisschen Schnee und drumherum war überhaupt kein Schnee. Es wäre normalerweise in der Stadt ja kein Schnee und außenrum Schnee.
Hat er da gespielt oder hat er Regie gemacht oder was?
Beides. Was nicht sehr schwierig war. Es war halt immer so, der war kurz da und dann hat sich jemand umgedreht und war weg. Mhm. Ja, und das hat mich dann, da bin ich dann ausgestiegen. Also das letzte Ding war an sich, was dann noch ganz gut war, das war mit diesem, auch ein Typen, wo wir jetzt hundertprozentig wieder nicht drauf kommen. Es war nicht der mit den Zähnen, sondern, den weiß ich, Malkovich.
Nein, der mit den Zähnen ist nicht Malkovich.
Nee, ist nicht Malkovich. Aber ich hatte jetzt gedacht, ich komme nicht drauf. Aber jetzt bin ich doch drauf gekommen, wo Eastwood ist ein Bodyguard vom Präsidenten und Malkovich ist ein Psychopath. In the Line of Fire. Und ich glaube, Regie ist sogar der Deutsche, ne? Peterson.
Kann gut sein.
Und das war meines Erachtens einer der letzten guten. Vielleicht nicht der letzte, den Eastwood, aber.
Ich fand Million Dollar Baby fand ich auch gut, weil ja auch
da. Och, die habe ich nicht zu Ende geguckt.
Oh, hast du dir den Scheiß
an? Ja, aber ich mag sie
ist das gern. Langweilig
ich
gewesen?
Ich mag sie total gern.
Oder was lief neulich, da wo er so ein bisschen so ein Rassist ist, mit irgendwie so ein Autoname, irgendwas mit Gran Turismo oder was?
Irgendwie so ein Autoname. Ich dachte, da geht es um Autorennen. Das hieß Gran Turismo, GT oder so, ne? Oder Deluxe.
Gran Torino.
Turismo, Torino. Na gut, Torino ich war aber nah dran.
Ja, ja. Nein, aber warum ich mir das so gerne angeschaut habe, Million Dollar Baby wegen der Hilary Swank.
Ja?
Die mag ich auch. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die finde ich cool.
Hat auch jeden Oscar gekriegt, genau.
Ja, die ist aber auch
cool. Ich habe versucht, den zu gucken, habe ich nach 7 Minuten ausgestellt.
Ah, Thorsten,
ja,
wir können nie zusammen einen Film anschauen, weil ich werde immer weinen, du wirst rausgehen.
Ja, außer eventuell Hangover 2.
Komm, Stefan. Yes. Spitzen-Entertainment für zu Hause und unterwegs, auch für Handy, iPod und MP3-Player. Genau. www.knisterpulver.de. Immer Primetime. Ehrlich. Und rein.